Liebe Freunde da draußen, uns liegt eine Sache sehr am Herzen, nämlich, dass wir noch ein Stückchen näher aneinander rutschen. Nicht nur, weil es vielleicht noch etwas kalt draußen ist und wir insgesamt einen sozialen, gesellschaftlichen Zusammenhalt brauchen, sondern auch, weil wir ein paar Follower wollen.
Genau, also egal wo ihr uns hört, über welche App oder wo auch immer, wenn man uns da followen kann, dann macht das doch einfach, bitte, ist ein Klick.
Es ist auch ein Stück weit ein Zeichen der Höflichkeit. Hm? Ich möchte jetzt keinen Druck ausüben.
Nein.
Es soll ein bisschen locker rüberkommen, aber ich habe jetzt mal gesehen, was die anderen da an Followern haben, weil die auch darum so bitten die ganze Zeit. Sehr unangenehm. Ja. Und bei uns ist es nicht so mein Ding eigentlich, aber also jetzt im Vergleich mit allen anderen, da stinke ich natürlich noch ein bisschen ab und es wäre schön, wenn ihr mir da in neue Höhen verhelfen könntet.
Wir droppen das Thema so am Rande und dann verstehen die Leute das auch, man muss sie nicht anschreien und so.
Genau.
Übrigens, Thema Anschreien, es ist ja nicht nur so, dass wir vom Podcast aus quasi senden und Zeug in die Welt hinausgeben. Ihr könnt uns natürlich auch immer kontaktieren, wenn ihr sagt, ich habe Ideen, ich habe Gästewünsche, ich habe weiß was, ich habe Privatproblem, nee, dann nicht. Aber Instagram schreiben oder Barbaradio-App nehmen oder so, gibt es überall Kontaktmöglichkeiten.
Es sitzt immer jemand am anderen Ende, der sich eurer Wünsche und eurer Vorschläge annimmt. So viel möchte ich euch nur mit aller Wärme auf den Weg geben. Und jetzt kommen wir zu unserem heutigen Gast, Max Giermann. Der Liebfollower. Ich habe gehört, dass der an Weihnachten jeden Follower einzeln besucht und geschenkt. Aber es ist auch ein Gerücht. Der ist nämlich heute bei uns und ganz ehrlich, ist zu Späßen aufgelegt.
Ein Mann, der für uns ins Hotel geht in Freiburg, obwohl er in Freiburg wohnt, damit er seine Ruhe hat.
Ja.
Sorry, also da hat man ja schon jeden Respekt von mir.
Ja, das und dann lernen wir Max auch nochmal von einer ganz anderen Seite kennen, weil der ist jetzt als Maler zugange und ich prognostiziere demnächst auch erfolgreich.
Ja,
weil der sich voll reinkniet und wenn der was macht, dann macht das richtig.
Das
und
stimmt.
Davon wird er uns erzählen, unter anderem. Einfach mal reinhören jetzt mit den Waffeln einer Frau, heute mit dem unglaublichen Max Giermann.
Mit den Waffeln einer Frau, ein Podcast von Barbaradio.
Ladies and Gentlemen, wir freuen uns heute wieder auf, man kann doch sagen, einen Freund der Familie. Und ich kenne ihn ganz besonders gut, das sage ich ein wenig stolz. Herzlich willkommen, Max Giermann.
Oh, wie schön. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich war hier schon mal bei dir, aber das ist auch schon wieder so lange her, ne?
Ja, also es ist jetzt, ich würde dir gerne sagen, dass du der Einzige bist, der bereits zum zweiten Mal dabei ist, weil aufgrund des großen Erfolges, aber wir müssen einfach auf viele Prominente doppelt und dreifach zurückgreifen, weil Deutschland ist dann, irgendwann stößt man an seine Grenzen.
Ja, absolut. Und es gibt ja auch sicher welche, gibt es Leute, die du schon immer haben wolltest und die nie kommen wollen?
Ja, Florian Silbereisen sagt die ganze Zeit ab, weil der hat einfach Zeit.
Der hat zu viel zu tun, dem glaubt man es auch, oder?
Ja, während du hängst ja nur zu Hause rum.
Ja, in dem Fall gar nicht zu Hause, sondern wie man sieht, in einem Motel One Hotelzimmer.
Ja, das ist ganz lustig. Also für unsere Zuhörer und Hörerinnen, es ist jetzt so, dass der Max nicht persönlich heute hier ist, sondern er ist uns zugeschaltet, wenngleich es doch sich so anfühlt, als wärst du zum Greifen nah. Und es sieht sehr schön aus, wo du da sitzt, so eine geöffnete Schranktür.
Genau, ich habe ja auch noch so einen kleinen Tresor hier hinten in der Ecke und auch das Bett, weil je nachdem, wie sich unser Gespräch entwickelt. Also wenn es langweilig wird, meine ich jetzt. Ich habe gerade kein Büro, weißt du. Ich musste zu Hause raus. Also ich bin gar nicht in einer anderen Stadt. Ich bin zu Hause in meiner Heimatstadt Freiburg, aber halt jetzt hier in einem Hotelzimmer, was irgendwie strange ist. Aber
in der eigenen Stadt im Hotel. Das macht man eigentlich nur für ganz ausgewählte Events, sage ich mal.
Ja, oder wenn es richtig schlecht läuft zu Hause oder so.
Nee, aber das ist so süß, dass du hast so sozusagen dir gedacht, ich miete ein Hotelzimmerchen, damit ich ganz sicher Ruhe habe mit der Barbara, weil man weiß sonst zu Hause nicht, was passiert.
Ja, genau. Und dann sonst irgendwie, keine Ahnung, ist jemand krank zu Hause und dann ist da Alarm. Also genau deswegen, dass wir auch unsere Ruhe haben jetzt für unser Gespräch.
Es ist auch, ich weiß es sehr zu schätzen und du weißt ja selber, wie es ist. Immer dann, wenn es ruhig sein soll, passiert ja auch sehr viel. Und mir zum Beispiel fällt es nie auf, wie häufig wirklich der Paketdienst an der Tür klingelt, um kleine oder auch manchmal sehr große Pakete zu übergeben. Ist das bei euch auch so?
Natürlich nur für die Nachbarn, ist ja klar. Aber ja, bei uns, wir wohnen halt auch in so einem Miethaus jetzt und mit vielen Parteien und da wird da ständig geklingelt. Ja, das nervt ein bisschen, aber ja.
Ja, also ich mag es ja gerne, weil ich sehr viel bestelle. Das darf man gar nicht sagen. Also ich versuche nicht jetzt so Tintenkiller zu bestellen, die irgendwie in so großen Paketen geliefert werden, aber ich bestelle sehr viel Möbel und ich vergesse das dann auch wieder.
Aber und dann, hast du nicht schon so viele Möbel? Du bist doch so.
Ich habe schon sehr viele, aber ich bestelle noch mehr. Und ich bilde mir auch ein, dass das gut ist, weil man das ist ja was zum Anfassen. Verstehst du, es ist nicht teures Essen oder teure Urlaube, die wieder vergehen, sondern es ist was bleibt. Und dann steht immer irgendwie jemand vor der Tür und sagt, Frau Schöneberger, ich habe zwei große Betten und einen Tisch. Und ich so, oh Gott, oh Gott. Und dann, weiß ich oft gar nicht, was das ist.
Zwei große Betten bestellt hast. Aber baust du die dann auch selber zusammen? Weil das ist doch der Grauen. Also das finde ich das Schlimmste.
Nee, nein, ich liebe das. Doch, echt? Ich liebe das. Ach so. Also es sind jetzt meistens, sage ich mal, wie soll ich sagen, also wenn es jetzt so in die antike Richtung geht, da muss man ja manchmal mit so unschönen älteren Schrauben hantieren. Das finde ich nicht so gut, aber IKEA zusammenbauen liebe ich.
Ja, ich habe mir jetzt ja vorgenommen, nicht mehr bei IKEA einzukaufen, weil ich das so, ich finde es so anstrengend, dieses Zusammenbauen. Also ich habe, bei mir ist wirklich Klassiker, dass ich da jedes Mal durchdrehe und es dann irgendwie erstmal beiseite legen muss, weil ich halb ausraste und zum Kinski werde. Nee, also ich habe das mir tatsächlich jetzt mal vorgenommen, das nicht mehr zu machen.
Aber es empfiehlt sich wirklich, also als geübter Zusammenbauer, wenn die sagen, da es gibt zwei Latten und eine davon hat an beiden Seiten ein Loch, dann musst du dir genau überlegen, wo du die sozusagen, weil es, man denkt dann immer, ach, im Prinzip sind die so ähnlich oder so, aber ganz am Ende kommt es auf das zweite Loch an und dann ist es auf der falschen Seite und dann muss man wirklich alles wieder, also der Anfang muss klappen.
Ja, absolut. Ja, sonst musst du echt alles von vorne machen, ne? Das ist auch furchtbar, ja.
Und das ist wirklich schrecklich, wenn man alles wieder aus... Und dafür sind die Sachen auch nicht gemacht, dass man sie dann nochmal auseinander nimmt und nochmal neu zusammen, weil dann wackelt alles irgendwie. Aber...
Ich war schon lange nicht mehr bei IKEA, muss ich zugeben.
Nee, das ist auch viel schöner, alte Sachen zu kaufen. Ja, genau. Oder ich bilde mir jetzt ein, dass man auch was für die Nachhaltigkeit tut dafür, weißt du?
Ja, ist ja auch so. Also ich meine, klar, so ein Möbelstück, was eh schon ein paar hundert Jahre alt ist und so, das ist ja nachhaltiger auf jeden Fall, ja. Und ich finde, man verbindet ja auch mehr damit. Also ich, so einen alten Schrank oder so, ich finde, das macht einfach ein anderes Gefühl als so ein neues Teil da, finde ich.
Ja. Ja. Mir geht mir auch so. Also ich habe nur alte Sachen gekauft und alles war schon auf dieser Welt. Und deswegen habe ich jetzt ein sehr, sehr, sehr gutes Gefühl für die nächsten zwei Jahre. Man versucht sich ja an so Kleinigkeiten hochzuziehen. Versuchst du nachhaltig zu leben? Welche Rolle spielt es in deinem Leben?
Ja, schon. Also ich meine, man kommt ja auch eh nichts drumherum. Also man muss es ja auch irgendwie machen, ne? Also das versuche ich schon. Meine Frau ist da auch total hinterher. Also wir haben schon, finde ich, also würde ich schon sagen, sehr nachhaltigen Haushalt so. Also gerade zum Beispiel sowas wie bestellen und so, das machen wir gar nicht mehr so viel. Und auch beim Einkaufen irgendwie mit Verpackungen und so Kleinigkeiten halt. Also da achten wir schon drauf. Ja, und halt so das Normale, dass man eben mehr mit dem Zug fährt, wenn es geht und so.
Ja.
Aber ich bin jetzt auch nicht so fanatisch. Also ich habe sicherlich noch viele, viele Leichen im Keller und kleine Sünden, die ich dann doch noch begehe. Also es ist jetzt nicht so, weißt du, ich bin jetzt nicht so überkorrekt, das ganz sicher nicht.
Also wir müssen ja alle mal ein bisschen bei Anke Engelke ein bisschen in die Schule gehen, weißt du, da können wir wirklich... Da kann man wirklich viel lernen. Also bei Anke ist es inzwischen so, dass man kaum noch von irgendetwas berichten kann, ohne nicht den bösen Blick sozusagen zu kriegen im Sinne von, wie du bist nach Spanien geflogen oder wie du warst einkaufen und hast dir eine Packung Reis gekauft. Aber du bist jetzt auch nicht derjenige, der sich, weil das ist natürlich der nächste Schritt, aber es ist mit irrsinnig viel Vorausdenken verbunden, dass man so sich so Sachen abfüllt dann. Also weißt du, dass du so auch deine eigenen Behälter überall mit hinnimmst und so.
Ja, klar, nee, also übertrieben. Also ich gehe schon auch noch ganz normal so irgendwie im Supermarkt einkaufen, ne? Aber wenn es halt geht, wir wohnen jetzt ja auch wieder in einer Kleinstadt in Freiburg in Süddeutschland. Also es ist eigentlich keine Kleinstadt, aber es fühlt sich so an.
Ja.
Und dann geht man halt auch wirklich gerne mal auf den Markt und kauft da das Gemüse und so. Das ist dann schon, das fühlt sich natürlich auch moralisch immer richtig an, ja.
Absolut. Und es ist so geil, wie man sich selber auch bescheißen kann,
natürlich,
gell? Wenn ich dann sage, die Tomaten bitte nicht in eine Papiertüte, aber ich würde es Ihnen gerne, sonst geht alles. Lassen Sie es bitte, nehmen Sie. Und dann, sehr lustig, dann zieht er die Tomaten wieder aus der Papiertüte raus und schmeißt die Papiertüte weg. Und ich so, nein, nicht weg. Nehmen Sie die Papiertüte wieder aus dem Abfall raus. Und ja, okay, dann ziehen Sie so die Papiertüte wieder aus dem Abfall raus. Ich so, Sie schwören mir jetzt, dass Sie die gleich noch verwenden. Ja, sicher, sicher und so. Und ich weiß genau, sobald ich um die Ecke bin, schmeißt er die Papiertüte wieder weg, ja.
Na klar. Ja, also ich meine, wie gesagt, also man muss es jetzt vielleicht nicht übertreiben, aber so, dass man, also es sickert so langsam bei mir auch ins Bewusstsein und man, also es ist auch gut, dass die Sachen so ein bisschen automatischer laufen. Ne? Man muss sich jetzt auch nicht jedes Mal dran erinnern. Aber nee. Ja.
Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn nur noch gute Sachen im Supermarkt lägen, weißt du? Also ich würde mich total freuen, wenn endlich mal einer es schaffen würde, dass eine bestimmte Art von Plastik schlichtweg verboten wird, sodass ich als Konsument nicht mehr vorm Regal stehen muss und sagen muss, ich entscheide mich entweder für das ganz Schlimme oder das mega Schlimme, sondern dass ich weiß, okay, wenn ich jetzt diese Plastikverpackung nehme, dann ist das vielleicht sogar ein gutes Plastik. Es gibt nämlich gutes Plastik.
Ja, und es ist ja nicht nur die Verpackung, dann ist ja auch die Frage, wo kommt das her, ne? Also welche Transportwege und so weiter, wo das produziert. Also es gibt, also wenn du da einmal anfängst, da kommst du ja, du steigst ja sowieso nicht durch.
Nee.
Insofern, klar, so ein bisschen reglementiert hilft ja.
Hast du nicht auch den Traum vom autarken Leben? Ich habe das immer mehr.
Ach so, du meinst, dass man alles selber anpflanzt und
ja,
so?
Also sich wirklich unabhängig machen von der Welt.
Ja, also manchmal denke ich da so drüber nach, aber komme dann meistens zu dem Schluss, dass das, glaube ich, nichts für mich wäre. Also so,
man muss sich ja realistisch, so um die 50 kennt man sich ja schon ganz gut.
Ja, ehrlich gesagt schon, ja. Also ich liebe einfach, also ich liebe essen gehen und mich da irgendwie, also einfach nicht selber kochen müssen und so. Und wir haben ja auch, also wir haben ja vorher 15 Jahre in Köln gewohnt und da hatten wir auch einen Garten und dann haben wir so, und jetzt haben wir das alles nicht mehr. Jetzt wohnen wir, wie gesagt, in so einer Mietwohnung und ich finde es gerade super angenehm, weißt du, dass man das irgendwie alles gerade nicht so, auch nicht so machen kann. Also es nimmt auch schon ein bisschen.
Der Blick in den Garten macht einem ja meistens ein schlechtes Gewissen. Das ist wirklich so.
Ja,
ich finde zum Beispiel auch im Sommer, das ist ganz lustig, ich gucke manchmal dann raus und denke mir, wie schön, wenn ich jetzt keinen Garten hätte, weil jetzt habe ich die ganze Zeit das Gefühl, ich muss rausgehen, ich muss was machen im Garten und ich muss auch den Garten genießen, sage ich mal. Ja. Und manchmal denke ich mir, ich würde jetzt einfach gerne hier sitzen bleiben und das nicht beachten, was da draußen ist.
Aber du baust schon auch so selber was an und so, ne?
Ich baue selber an, also jetzt nicht
du
hier.
Du hast ja auch deine Hühner und so, ne?
Ja, ja, genau. Ja. Also ich habe ja ein richtig so ein kleine, so, und also ich träume schon davon. Ich träume vor allem auch davon, weil ich glaube, dass ich mich irgendwann mal aus dem, wie soll ich sagen, ich könnte mir vorstellen, nicht mehr von so vielen Menschen umgeben zu sein. Weißt
okay.
du, was ich meine?
Ja, ja.
Klar. Hast du das nicht auch, also mehr als früher?
Also ich habe das total im beruflichen Kontext so. Also dass ich irgendwie so.
Das ist aber schlecht.
Ja, also dass ich einfach nicht so das Bedürfnis habe, ja noch auf so viele Veranstaltungen zu gehen und
ja,
irgendwie
das sowieso. Okay.
mich mit diesem Zeug zu umgeben, ja. So, ja. Das ja. habe ich irgendwie gar nicht mehr. Also so dieses, deswegen jetzt ja auch so ein bisschen der Rückzug in die alte Heimat, also dieses sich zurückziehen und das alles ein bisschen, so ein bisschen den Radius auch zu verkleinern, das habe ich schon auch, ja. Also ich brauche nicht mehr so, da wird man irgendwie vielleicht ein bisschen genügsamer. Aber ich meine, das ist ja auch, also so sich das selber zu versorgen, ist ja auch wahnsinnig anstrengend. Also es ist ja krass viel Arbeit, oder?
Es ist total krass und du glaubst nicht, wie viel Fläche du brauchst, um wirklich davon echt leben zu können. Also ich würde mal sagen, ich habe einen sehr großen Gemüsegarten und Ding und so. Und ich würde mal sagen, mit den Kartoffeln käme ich vielleicht sogar übers Jahr. Aber was du an Tomaten und vor allem das Problem ist ja, das wird ja alles zur gleichen Zeit reif, ja, so ungefähr. Also das ist dann hast du dann plötzlich 100 Salatköpfe, ja, oder irgendwie so. Und dann, wenn du sie brauchst, hast du sie eben nicht mehr. Also das ist, muss man schon sehr geübt an die Sache rangehen. Da bin ich noch weit entfernt.
Und was machst du mit dem Überfluss? Dann verschenkst du das dann an Bekannte, Freunde, Nachbarn? Aber die hättest du dann ja auch nicht mehr, ne? Also
ich lasse es dann, nee, eben, die Nachbarn sind zu
und
weit
die Freunde
weg,
auch nicht. Also
bis ich da hingefahren bin, ist der Salat weg. Nein, aber es ist, ich lasse es dann einfach stehen. Der sieht ja auch sehr schön aus. So ein Salat wird ja bis zu 1,50 Meter groß,
ehrlich?
Wenn man den
okay.
stehen lässt. Das ist jetzt nicht so ein Kopfsalat, sondern so ein Pflücksalat.
Ja.
Das wären richtige Stauden. Das ist wie so eine Mauer dann am Ende.
Und die
Ende.
Kann man dann auch noch essen? Nee, die werden
ja,
dann
klar,
wahrscheinlich
du kannst dann immer
so.
Oben abschneiden. Nee, überhaupt ja. nicht. Schmeckt alles fantastisch. Aber irgendwie, ich lasse es dann einfach stehen und guck's mir an und denk mir, schade.
Ja, ist schon cool. Das ist, also, wenn du so erzählst, dann ist schon, ja, ist schon schön eigentlich, ja.
Ja, aber, also ich meine, wenn du jetzt sagst, du gehst auch nicht mehr so gerne auf Partys. Jetzt mal ehrlich, du bist doch nie gerne auf Partys gegangen.
Nein. Ja, okay. Nein, doch schon. Also
echt?
Ja, also so, keine Ahnung, so diese klassischen Preisverleihungen und so, das war ja schon immer ganz aufregend.
Ja,
da
weil du auf
schon
der Bühne
sein.
Standst und immer der Höhepunkt
ja,
warst. Aber
ja,
einfach
ja.
nur über einen roten Teppich gehen und da so rumhängen, das war doch noch nie dein Ding.
Nee, roter Teppich war noch nie mein Ding, das stimmt. Das habe ich schon immer gehasst, ja. Also da habe ich immer jede Gelegenheit genutzt, hinten vorbei zu sneaken oder so. Ja,
ja
da hast
dafür
du recht.
Bist du zu bekannt jetzt. Du
ja.
kannst, man kann auch nicht auf eine Veranstaltung gehen und dann nicht über einen roten Teppich gehen.
Ja, nee, das macht man natürlich, wenn es sein muss, aber das habe ich noch nie gerne gemacht, hast du recht. Aber so jetzt einfach mal, keine Ahnung, so Comedy-Preis oder so, das habe ich früher schon gerne gemacht.
Mhm.
Da bin ich schon immer mal hin oder zu einer Premiere oder so. Ich glaube auch genau deswegen, weil man so das Gefühl hatte, ja, dann wird man mal wieder gesehen und wahrgenommen und so, das fühlt sich ganz gut an. Aber klar, ich war da jetzt nie so hinterher, ja. Also das,
ja.
Und jetzt merke ich halt so, ach Gott, jetzt habe ich auch nicht mal mehr einen Anzug, der mir passt. Also
aus welchen Gründen, wenn ich fragen darf? Bist du
aus
zu dick oder zu dünn?
Naja, ich weder noch, aber ich war dünner einfach. Also meine letzten Anzüge passen mir aber nicht mehr. Und dann fängt es schon an, da müsste ich mir jetzt ja irgendwie einen Anzug kaufen. Und
ja,
so.
Und dann wird es schon zu schwierig. Ja. Dann wird es schon zu schwierig.
Genau.
Aber ich glaube ja auch, also für ist doch inzwischen auch eine Qualität, zu manchen Sachen nicht hingehen zu müssen. Weißt
ja,
du?
Absolut,
oder auch
ja.
nicht hinzugehen, weil ich glaube, dass da auch eine. Ich meine, wir schielen immer ja ein bisschen nach Amerika, da sind ja schon dann immer alle Großen auch wirklich bei diesen großen Verleihungen. Aber ich denke mir manchmal, es ist auch total okay, wenn man da nicht mit dabei ist.
Also ich Ja, es kommt immer drauf an. Also ich finde, wenn man so nominiert ist oder so, dann gehört das schon irgendwie dazu. Das ist ja auch toll, da freut man sich ja auch, ne? Also dann gehört das irgendwie dazu. Aber jetzt einfach nur als Gast irgendwo hingehen oder so. Also wenn ich weiß, es gibt leckeres Essen und vielleicht einen guten Wein und nettere Leute, dann kann man das ja mal machen. Aber
weißt, für mich ist danach, ja,
für mich ist jetzt ja immer mit so einer Reiserei verbunden. Ich wohne jetzt ja im
Du wohnst jetzt in Freiburg.
Das ist,
ja, genau. Ah ja, klar, du bist ja am Ende der Welt. Ja, das ist ja nur Max Mutzke ist dein Nachbar.
Richtig. Aber auch nicht
und sonst
richtig
ist
Nachbar,
da
weil der wohnt ja richtig, richtig
im Schwarzwald. Der wohnt ja richtig im, ja. Im Wald, gell?
Genau. Da fährt man, ja. Da fahre ich auch von mir aus eine gute Stunde hin. Also das heißt.
Nicht dein Ernst.
Ja, ja.
Und wenn du jetzt mal dich mal angenommen, du würdest mal aus Freiburg dich entfernen wollen, welchen Weg muss man nehmen? Also man steigt in den Zug und fährt nach Köln und es ist dann aber immer halt, also Köln geht noch, Berlin ist wirklich, versuch mal zu vermeiden, oder?
Naja, also das ist schon, ich bin jetzt schon lange nicht mehr nach Berlin gefahren, aber das ist schon einige Zeit unterwegs. Aber du kannst halt nur Richtung Norden fahren, ne? Also wenn du auch nach München willst, musst du auch erstmal über Mannheim fahren oder über Karlsruhe oder so. Aber dafür bist du halt super schnell im Elsass, bist schnell in Straßburg, in der Schweiz, Basel ist um die Ecke, so, das ist schon auch super schön, ja.
Nutzt du das? Weil das sagen ja auch die Münchner immer, man ist so schnell am Gardasee und kein Münchner, den ich kenne, war je am Gardasee.
Nee, also das nutzen wir auf jeden Fall. Also auch gerade das Umland hier mit, ich mache jetzt ja auch, bin ja so jetzt im Wein-Business so ein bisschen eingestiegen und die Weinregionen, also das Markgräflerland, Kaiserstuhl und so, das ist schon einfach wirklich traumhaft schön. Also das war auch so ein bisschen der Hauptgrund, ehrlich gesagt, zurückzuziehen.
Ja, ja.
Weil
ja.
Es schon toll ist.
Aber ist es nicht lustig, man kriegt irgendwann, wenn man älter wird, also so ging es mir auch plötzlich, interessiert man sich für Natur? Das ist dir doch früher nie aufgefallen. Als ich nach Berlin zog, da haben die Leute zu mir gesagt, also Berlin ist wirklich keine besonders grüne Stadt. Hier steht ja kein Baum. Dann dachte ich mir so, sag mal, ich ziehe doch nicht nach Berlin, weil ich mal einen Baum irgendwie in der Stadt sehen will oder so. Also es ist mir gar nicht aufgefallen. Und jetzt irgendwie denke ich mir auch, hier steht ja gar kein Baum. Aber das wäre mir früher, vor 20 Jahren war mir das wirklich egal.
Ja, beziehungsweise bei mir ist so, ich in Freiburg hier aufzuwachsen, mir ist es halt einfach nicht, auch nicht so richtig, ich habe es nicht wahrgenommen und ich weiß, also außer wenn man Skifahren gegangen ist oder so, aber da hat man sich jetzt auch nicht unbedingt so für die Natur interessiert. Aber ich glaube halt schon, dass es einen geprägt hat, in so einer Region aufzuwachsen, weil ich habe es dann halt später vermisst so. Also ich habe die Berge auch schon immer so ein bisschen vermisst und das hat mir auch in Köln gefehlt, so dieses, dass das nicht grün ist, so.
Und Köln ist auch eine tolle Stadt, aber auch wirklich, wirklich scheußlich. Also
ja,
ich meine,
eben, genau.
Es ist eine super Stadt und wer Köln nach der Architektur beurteilt, hat es nicht verstanden. Aber man muss schon sagen, man muss schon manchmal schlucken, wenn man an den gekachelten Häuserfassaden vorbeiläuft.
Ja, besser nicht schlucken, ja, genau.
Nee.
Also, ja, ich habe ja mein erstes Theaterengagement war damals in Essen. Also das, da habe ich mich auch so krass schwer getan. Also das hat mir richtig auf die Psyche geschlagen. Und da musste ich dann da wieder kündigen, weil ich das echt kaum ausgehalten habe. Und also ich kannte das gar nicht, also so richtig in so einer komplett urbanen Gegend zu wohnen.
Ja.
Und da habe ich das dann erstmal gelernt, so, okay, nee, ich glaube, ich brauche doch ein bisschen Natur auch. So.
Ja.
Aber ich bin jetzt auch keiner, weiß ich bin jetzt nicht immer, ich gehe jetzt nicht ganz viel wandern oder Fahrrad fahren
nee.
Oder so.
Es geht ja nur um das Gefühl, man könnte es.
Genau.
Ja. Und jetzt, also du bist nach Essen gegangen und hast da ein Theaterengagement gehabt. Wo warst du da?
Gott, das ist schon ewig her. Am Schauspiel Essen, also das Grillo-Theater.
Das ist ja aber
also,
sehr gut, ja. Oder?
Ja, also das war damals, also das ist ja auch schon 20 Jahre her. Das war damals so eher so ein sehr solides Stadttheater, würde ich sagen. Also eher noch so klassisch. Es war damals nicht besonders modern und irgendwie innovativ. Da wurde wirklich noch so, also ich weiß noch, wir haben viel so Schiller gespielt und dann aber alles wirklich Wort für Wort vom Blatt so, ne? Es war auch interessant, aber ich habe dann relativ schnell so gemerkt, das ist, glaube ich, nicht so mein Ding. Und ich war da, glaube ich, 3 Monate im Engagement und habe dann schon wieder gekündigt. Also ich habe da noch viele Jahre gearbeitet und gastiert und deswegen habe ich auch noch immer ein gutes Verhältnis zu dieser Stadt und habe da eine tolle Zeit gehabt und so, aber
nee, hattest du nicht, hast du gerade gesagt. Auch
ja, später dann, weißt du, ich habe dann wieder in Freiburg gewohnt und bin dann da immer zu meinen Stücken hingefahren und dann war es super. Ja, dann war es ja super, ja. Also, weil zum Kunstmachen ist es natürlich schon, also ist jetzt hier die Region so Mittel, würde ich sagen.
Ja, klar, aber zum Weinmachen ist sie gut, das können wir gleich noch besprechen. Na, ja. Jetzt, wenn du, also jetzt die Vorstellung, man wird Schauspieler, ich weiß jetzt nicht genau, wie deine Vorstellungen waren von dem Beruf, aber ich meine, es hätte dir ja klar sein müssen, dass du auch irgendwann mit klassischen Schillerstücken auf der Bühne stehst. Ich weiß ja noch, also wenn ich an Schiller denke, denke ich sofort an diese gelben Reklamheftchen, die wir in der Schule gelesen haben. Und da beschleicht einen doch so eine gewisse Bedrückung und Unmüdigkeit. Auch. Ging dir das nicht auch so?
Am Anfang schon, aber im Studium lernt man ja irgendwie diese Texte komplett anders kennen. Also das ist ja so, in der Schule ist das ja nur alles furchtbar und total abstrakt und man spricht ja auch irgendwie gar nicht so richtig darüber, was da verhandelt wird und so, ne? Mhm. Das bleibt ja so an der Oberfläche. Und deswegen, die Scheu verliert man so ein bisschen. Also ich fand es dann tatsächlich, ich habe immer gerne mit Sprache gearbeitet. Ich fand es schon cool, dass man dann auch diese schillernde Sprache sich da so zu eigen machen musste. Und,
ja.
Und dann hatten wir da auch so einen Regisseur, der war auch der Intendant damals, der ist leider gerade vor kurzem verstorben, Jürgen Bosse hieß der. Mhm. Und der bestand dann wirklich darauf, dass wir das erstmal genauso spielen, wie es da steht. Also wenn da steht, Ferdinand fällt auf die Knie, dann musste man das halt erstmal so untersuchen, ob man das so hinkriegt. Ja? Und erst wenn man sagt, nee, das ist irgendwie unglaubwürdig, dann hat man es halt weggelassen. Aber das fand ich schon irgendwie ganz, ganz spannend. Und tatsächlich haben wir das ziemlich, also weitestgehend so gespielt, wie es da drin stand. Zum Leid der vielen Schulklassen, die sich das dann angucken mussten.
Ja, man leidet ja dann auch als Schauspieler irgendwie mit. Hast du, wie war der junge Max Giermann auf der Bühne? Also wie hast du dich selber in Erinnerung?
Puh, also ich habe, wie war ich auf der Bühne? Also wie man selber, also was so Wirkungsbewusstsein und so angeht, keine Ahnung. Also das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ich war aber total unsicher. Ich war ja, war früher super kritisch mit mir selber. Das bin ich immer noch, aber damals war es halt echt schlimm. Mhm. Also ich bin dann so nach den Vorstellungen manchmal, das weiß ich noch, mit der U-Bahn dann nach Hause gefahren und habe dann meinen Jackenkragen hochgeschlagen, dass mich niemand erkennt, falls irgendjemand in der Vorstellung war. Ne? Oder alle anderen sind dann immer noch in der Theaterbar einen trinken gegangen und ich habe mich das dann nicht getraut, weil ich irgendwie mit mir so unzufrieden war und so. Und das ist natürlich total bekloppt, ja. Und da habe ich mir natürlich auch selber das Leben schwer gemacht, unnötig. Aber ich weiß noch, ich habe auch einmal dem Intendanten gesagt, er muss sich die Vorstellung unbedingt nochmal angucken, weil ich bin nicht mehr gut. Ich habe alles verloren, was wir bei der Premiere.
Gott, nein.
Und dann hat er sich das angeguckt und gesagt, war alles super. Und so, das war also deswegen, die Selbstwahrnehmung war bei mir echt ein bisschen verzerrt. Und deswegen war das auch. Also ich hatte damals, glaube ich, sehr stark, vielleicht auch durch die Schauspielschule so ein bisschen einverleibt, dass man so leiden muss, also um gut zu sein. Also das
Kunst, aber das ist glaube ich, ja eh so. Was. Ja. Das hat was mit der Jugend zu tun. Ich habe das auch letztens mit ganz vielen Leuten besprochen und alle hatten das Gleiche. Wenn man so jung ist, will man die ganze Zeit die Tiefe und das Leiden und das Dunkle und so, weil irgendwie, also ich kann es nur für mich sagen, ich hatte das überhaupt nicht, ja. Und ich dachte immer, ich bin nur komplett, wenn ich das irgendwie habe. Und ich habe es bis heute nicht gefunden. Also ich habe es nicht gefunden bei mir, ja. Und so, aber ich wollte es immer so gerne, weil ich dachte mir, dann bin ich der komplettere und auch glaubwürdigere Mensch irgendwie.
Ja, gut, das ist natürlich. Aber du weißt mittlerweile auch, dass es nicht stimmt. Oder glaubst du das immer noch?
Ja, ich merke halt vor allem, dass ich mit meiner Art an die Dinge ranzugehen natürlich viel besser durchs Leben komme.
Ja,
und meistens bei mindestens gleichem Ergebnis, sag ich mal, als all die anderen, die natürlich alles tausendmal drehen und wenden und nein und ich bin nicht sicher und ich bin nicht gut und so. Aber das ist eben eine Veranlagung. Da kann man ja nichts dran machen. Und würdest du sagen, dass dich diese Veranlagung, also sich diese Zweifel, hat dich das weitergebracht? Oder wärst du am Ende ohne den Zweifel heute noch viel weiter, was ja eigentlich gar nicht geht?
Ja, also ich meine, du kennst mich ja auch schon ein bisschen, ne? Wir haben ja schon einiges damals freie Schnauze und wir haben ja viel gemacht schon zusammen.
Ja.
Du hast mich ja auch wahrscheinlich so erlebt, dass ich immer eher so ein bisschen dann oft grübel, unzufrieden oder irgendwie die Sachen, also bin ich halt, wie du sagst, es ist irgendwie Veranlagung. Und ich kann mir jetzt, also für mich war es ein totaler Motor. Also ist es auch immer noch. Ich sehe das auch gar nicht so negativ, sondern man setzt sich halt mit was auseinander und man das macht, versucht man halt irgendwie, was kann ich jetzt noch anders machen oder besser machen, wäre ja sonst auch langweilig. Und wenn es dann vorbei ist, dann ist halt vorbei, dann kann man es nicht mehr ändern. Also ich bin aber nicht mehr so krass nerdig. Also ich habe jetzt zum Beispiel früher bei Switch und so, habe ich mir immer alle Rückspiele zeigen lassen. Also das heißt, ich bin immer zum Monitor gegangen, zur Combo, und der sollte mir das dann bitte nochmal zeigen nach Möglichkeit. Ja, gibt auch Regisseure, die hassen das. Aber ich wollte immer nochmal gucken, was habe ich gemacht, um es dann beim nächsten Mal besser machen zu können. Ja, und das ist halt, mittlerweile habe ich auch gelernt, du kannst es sowieso nicht beeinflussen. Im Endeffekt ist der Cutter derjenige, der das dann zusammenschraubt und welchen Ausschnitt er dann nimmt. Ja, also das mache ich gar nicht mehr. Also ich bin da viel freier geworden. Aber am Anfang war ich halt wirklich, ich habe alles kontrolliert, was man irgendwie kontrollieren konnte.
Ja, als wir uns kennengelernt haben, das war bei Freischnauze tatsächlich. Ja. Und da war, da waren wir ja super jung, keine Ahnung, also so vielleicht Ende 20, 30 irgendwie so. Und da weiß ich noch, dann kamst du da rein, du warst ja mit Abstand der Bestaussehendste von allen da, ja. Und ich dachte mir, der Max und so, das mal, ja, komm mal gucken, was da so. Und dann du warst aber die ganze Zeit in deinem Zimmer, du bist immer nur so reingekommen, hallo und so. Und dann hat man schon gemerkt, so und nach der Show, die zugegebenermaßen manchmal wirklich scheiße war.
Ja, ja, es fühlte sich vor allem immer scheiße an. Weil
immer scheiße, das war ja so eine Improvisationsshow und der Regisseur sagt immer, toll, toll, wir haben uns kaputt gelacht in der Regie und wir dachten immer, welche Sendung hat der gesehen? Also unsere kann es nicht gewesen sein, weil die war nämlich, da ging gar nichts zusammen, ja. Und dann weiß ich immer noch, ich bin ja relativ zügig dann wieder über dieses, sag ich mal, vorübergehende Berufstief hinweggegangen, bin erstmal zum Catering und hab mir irgendwie ordentlich was auf den Teller geladen und du bist dann richtig, man merkte dann richtig bei dir, also der lockere Abend, der jetzt noch beschwingt im Hotel ausklingt.
Das war dann
nicht auf dem Programm. Du bist dann irgendwie in deine Garderobe und warst dann wirklich frustriert, dass es nicht so gelaufen ist.
Ja,
wie,
so ist es aber bei mir oft. Aber es ist auch, das ist tatsächlich oft so. Das ist auch bei, zum Beispiel bei LOL war das auch ganz krass, aber das ist natürlich auch einfach ein Kraftakt gewesen.
Ja.
Aber so, dass man danach erstmal so erstmal innerlich in ein komplettes Loch fällt und denkt, oh Gott, was war das denn?
Weil man aber bei mir dauert das Loch halt irgendwie, keine Ahnung, halt so an die so zwischen 4 und 7 Minuten und bei dir?
Also ich würde mal sagen, früher waren es vielleicht 4 bis 7 Wochen, jetzt sind es so 4 bis 7 Tage oder so.
Ich erinnere mich noch bei LOL, ich natürlich top ausgeruht, weil nach 55 Minuten schon rausgeflogen. Yeah. Ich war ja die Erste, die überhaupt jemals in Deutschland rausgeflogen
ist. Und es war keine Überraschung für niemanden, aber...
Für niemanden, was mich sehr frustriert hat, weil alle haben dann in den Interviews, habe ich hinterher in der Sendung gesehen, gesagt, ja, die Barbara fliegt als Erstes raus. Und es stimmt, ich hatte mich auch gar nicht gewappnet. Ich hatte euch nichts entgegenzusetzen. Ich habe... Dass die mich überhaupt 55 Minuten da drin gelassen haben, war schon, ich hätte auch wahrscheinlich schon in Minute 5 rausfliegen können.
Ich glaube, ich meine auch, du hättest schon vorher das ein oder andere Mal in deine Tasse gelacht.
Ich wusste gar nicht, wohin mit mir. Und da seid ihr das schon wesentlich professioneller alle angegangen. Du hast dann auch mal gewonnen, gell? Wie oft warst du jetzt schon dabei? Schon dreimal?
Ja, ich war dreimal Kandidat und einmal habe ich so einen Joker für Bulli gemacht. Da war ich dann aber auch relativ lang in der Show. Also insgesamt 4-mal. Mhm. Das war ein bisschen gemein, weil ich habe da so eine Rap-Nummer gemacht. Ja, also ich habe so ein bisschen so einen Rap-Auftritt und das war relativ, und dann sollte ich am Ende nochmal reinkommen, so ein Spiel machen.
Ja.
Und dann, es war abgesprochen, Leute, dieses Spiel, ich war da nicht so Fan von, weil es war auch so ein bisschen Impro und habe gesagt, bitte macht das Spiel zu Ende, moderiert das ab und lasst mich schnell rausgehen.
Ja,
ich will da jetzt nicht noch in der Parodie da jetzt noch da ewig rumstehen und irgendwas rumimprovisieren, sondern bitte schickt mich schnell wieder raus. Und dann war das aber, da waren am Schluss nur noch Abdelkarim und Anke übrig.
Ja.
Und die hatten aber, glaube ich, nichts mehr, was sie hätten verschießen können. Also es war irgendwie...
Haben die dich da einfach drin sitzen lassen.
Und dann kam Bulli rein in der Sendung und meinte so, okay, und Max, du bleibst jetzt hier im Studio und bringst das Ding mal zu Ende.
Und bliebst als Stefan Raab.
Und dann musste ich in dieser Maske da jetzt in dem Studio bleiben und mir irgendwas ausdenken, wie ich jetzt sozusagen das Ding nach Hause schaukel. Und es hat dann gut funktioniert, ja, aber es war in dem Moment dann nicht abgesprochen. Im Gegenteil.
Nee, aber trotzdem, also ich meine, sollten wir nochmal da reingehen? Wie muss ich mich, jetzt sag mir bitte, was muss ich machen? Weil du hast ja gar, du hast schon auch manchmal so gemacht. Ich glaube, das hilft wirklich.
Ja, genau. Also ich meine, der Lachimpuls, den hatten wir ja, glaube ich, alle. Es ist ja irgendwie eher, glaube ich, die Frage, was gibt es für Tricks, den irgendwie umzukanalisieren.
Ja. Also Mund auf.
Mir hat
ist
das auf
einzige.
Jeden Fall super funktioniert. Einfach das
Weil
Gesicht
da kann man
so.
Ja auch nicht lachen.
Genau, ja, also dann ist es irgendwie, also ich habe immer alles in Vollspannung gebracht im Gesicht und dann ging es.
Ach du Scheiße, in Vollspannung gebracht, das habe ich schon lange nicht mehr. Also wenn ich in Vollspannung bringe auch und aber es gelingt mir fast an keinem Teil meines Körpers mehr, das noch in Vollspannung zu kriegen. Ah, okay, also Vollspannung...
Ich habe mir das auch nicht überlegt oder so. Das ergab sich und es war dann schon auch komisch, weil dann die Jahre danach, also bis heute, mich Leute, wenn sie mich auf der Straße sehen, halt einfach nur den Mund aufreißen.
Ist das lustig? Aber weißt du, ich hatte keine Zeit, um in Vollspannung zu gehen, weil ich habe davor schon gelacht einfach, ja. Aber sollte ich nochmal irgendwann die Möglichkeit haben, es war mein lustigster Arbeitstag, sagen wir, meine lustigste Arbeitsstunde meines Lebens. Und ich habe auch, also diese Lust zu lachen und das dann auch dem irgendwann nachzugeben, das ist ja fast wie ein Orgasmus.
Ja, und es ist ja auch das Prinzip
besser,
der Show,
gesagt.
Ne? Also ich habe sogar zwischenzeitlich immer mal gedacht, oh Gott, kann ich überhaupt jemals wieder lachen, weil man das sich so, also sich so abtrainiert hat irgendwie. Und weil man ja auch so stumpfsinnig wird, nach, keine Ahnung, 5,5 Stunden ist man ja auch wirklich so matschig in der Birne. Also man weiß ja, ich frage mich dann, wie ist das in so einer Reality-Show, so Dschungelcamp oder so, wie muss sich das anfühlen?
Ja, ich glaube, du verlierst im wahrsten Sinne das Gefühl für Raum und Zeit. Und du verlierst auch das Gefühl dafür, wie die anderen dich sehen, glaube ich. Und du verlierst vor allem auch das und du verlierst das Gefühl für dich selber, weil es ist ja oft so, mir geht es auch oft so, dass ich mir in eine Sendung, wenn ich da nochmal zufällig reinschalte oder irgendwie so, ja, und dann denke ich mir, ach, das war ja ganz lustig. Und man selber hat es oft als sehr ereignislos in Erinnerung, oder? Geht dir das nicht auch so?
Ja, total. Also ich meine, bei LOL war ja jetzt auch nicht immer es durchgängig lustig, sondern das war natürlich dann im Schnitt, die komprimierte Form ist super, super cool und macht total viel Spaß. Aber währenddessen gab es natürlich auch mal Leerlauf, so ist ja nicht, ne? Und das war dann manchmal auch ein bisschen zäh.
Ja.
Oder also wenn einem selber nichts einfällt oder so. Aber ja, natürlich.
Also das war aber bei dir, was du da alles vor... Also du bist für mich derjenige. Also wir haben uns gerade nochmal angeguckt, wie du als Jorge zauberst und wie du all diese Sachen machst. Ich erinnere mich, bei der ersten Staffel, da sind wir, also ich völlig ausgeruht, eben dann auf dem Gang irgendwie zusammengetroffen nachts. Und es waren ja wirklich, da wird ja gar nicht gefaked. Es waren ja 6 Stunden ohne Unterbrechung. Ja, ich glaube, einmal war eine Klopause oder so für alle. Und dann war, also es waren 6 Stunden, wo man in diesem Ding gefangen war, sage ich jetzt mal. Und du bist danach wieder wirklich Walking Dead, standst auf dem Gang mit so einer Mütze und so verpackt mit deinem Anorak. Ich habe dich gar nicht erkannt. Dann haben wir uns irgendwie verabschiedet, weiß ich noch. Und Teddy war auch noch irgendwie der Art nur gesagt, das ist krass, krass, alles krass und so. Und du konntest gar nichts mehr sagen. Du standst da wirklich wie so eine Leiche. Und ja, ich hatte irgendwie 2 Kilo M&Ms gegessen bei Bully in der im Ding da und fand es natürlich fantastisch. Man ist leer danach, ne?
Super leer, ja. Und man wusste ja auch da wirklich auch gar nicht, wie das so funktionieren würde, ne? Also das hätte ja auch, also dass das dann so gut funktioniert und dass die Sendung auch so zündet und ich fand es auch, ich habe mal die erste Staffel angeguckt und fand es auch super lustig. Also das hätte ich gar nicht gedacht. Also weil, wie gesagt, in dem Moment hat man ja gelitten wie ein Schwein da in dem Studio und dachte jetzt auch nicht, dass es unterhaltsam sein könnte, uns dabei zuzuschauen. Aber es ist ja mega unterhaltsam.
Fantastisch. Ja. Also ich fand es auch, es war das Lustigste, was ich je gemacht habe. So, jetzt spielen wir ein Spiel, mein lieber Max. Pass auf. Lieber Max, liebe Barbara, wir haben gehört, dass Max immer mal wieder überlegt, beruflich etwas ganz anderes zu machen, ohne dabei genau zu wissen, was es ist. Deshalb wollen wir hier ein bisschen Unterstützung leisten und ihr spielt, wer nichts wird, wird wird. Wir haben ein paar Aussagen vorbereitet, die Max bitte auf einer Skala von 0 bis 5 einsortiert. Von stimmt gar nicht bis stimmt total. Wir pflegen die Antworten dann im Hintergrund in eine ganz smarte Maschine ein und heraus kommt ein Jobvorschlag. Ist das so? Gott, wir arbeiten hier. Da wirklich?
Das ist ja investigativ, was ihr da macht.
Das ist ja irre. Die bauen hier ein zweites Standbein auf. Wir wollen junge Leute. Die wollen an junge, sagen wir mal so. Meine Redaktion möchte vornehmlich an junge Leute rein, die ran. Und deswegen haben sie sich jetzt sowas hier ausgedacht, wie so eine Art Jobcenter. Okay.
Ich bin selber gespannt, was bei rauskommt. Und,
ich auch. Okay, das heißt.
Also 0 bis 5 war das, ne?
Ja, genau. Also 0 ist gar nicht, 5 ist gar nicht. Ja. Also hier kommt die erste Frage. Mit neuen technischen Geräten komme ich meistens auf Anhieb klar.
0. Gerade eben, als ich hier beim Einrichten wieder gemerkt, da habe ich auch eine ganz, wie beim IKEA aufbauen, da habe ich eine ganz kurze Lunte irgendwie auch.
Und wenn du eine kurze Lunte hast, nur mal kurz, wie äußert sich das dann? Wirst du sauer?
Ja, ich werde halt super, sauer ist so, ich werde so ungeduldig und so
weinerlich
irgendwie. Weinerlich. Ich habe gerade auch gehört, ich fange an zu weinen, ja.
Weinerlich und so nah, so, es ist schade, dass es jetzt wieder nicht klappt. So.
Nee, gar nicht. Ich habe da nur einfach, ich werde so mega ungeduldig. Ich kann mir da nicht, man muss sich dann halt ein bisschen Zeit nehmen und sich da so durchgucken und so. Und ich bin dann einfach nur so genervt, keine Ahnung.
Aber du bist doch auch in einer wunderbaren Situation, dass du das auch gar nicht können musst.
Ja, nein, eben deswegen lernt man es ja auch nicht, weil man es ja dann doch irgendwie immer andere machen lässt.
Mit dem Computer wäre nicht unser. Ich habe noch nicht mal einen Computer. Und ich habe letztens, also ich habe einen, den habe ich aus dem Safe rausgeholt und da stand, sie haben seit 4000 irgendwas, keine Ahnung, seit 2200 Tagen keinen Update gemacht oder irgendwie so. Und ich wüsste gar nicht, wie man mit so einem Ding genau arbeitet. Also ich könnte jetzt keine Excel-Tabelle erstellen oder irgendwie sowas. Du?
Ja, aber nee, ich glaube auch nicht. Ja, das würde ich vielleicht noch hinkriegen. Aber auch jetzt nicht nur so überhaupt so Technik, ne? Also jetzt zum Beispiel war unsere Gegensprechanlage plötzlich stumm und das dann wühle ich mich da durch so Tutorials durch und es klappt nicht und dann da kriege ich die Krise. Das verdirbt mir so die Laune irgendwie, wo ich dann auch denke, warum eigentlich? Es ist auch nicht wichtig.
Null. Ich habe Freude daran, etwas für andere zu kochen und zuzubereiten.
3.
Okay.
Ja.
Also was ist das Problem, um nicht auf eine 5 zu kommen? Das Kochen und das Zubereiten oder die anderen?
Nee, es ist eher so als pauschale als pauschale Antwort, also weil es ja nicht immer so ist. Ich würde mal sagen, wenn 3 von 5 Tagen, ja, habe ich Lust.
Ja, das,
und,
ja, okay, das ist aber total in Ordnung.
Ja, ja, nee, also so grundsätzlich so, Leute, also wir haben viele oft Gäste und da wird, ja, das mache ich schon ganz gerne. Aber ich muss sagen, da fehlt mir jetzt ein bisschen die große Küche. Wir haben jetzt nicht mehr so eine große Küche und das ist dann schon auch, das macht dann irgendwie Stress. Aber
okay, verstehe. Ja, stimmt. Also in Kleinküchen kochen ist wirklich eine Herausforderung.
Genau. Ja.
Ich kann etwas gut mit Hilfe einer Formel berechnen. Ich kenne die Antwort.
Ich überlege, ob ich jemals irgendwas mit einer Formel berechnet habe, also, um daraus zu schlussfolgern, wie gut ich es kann. Ich würde sagen, es ist 0 bis 1 so in dem Bereich.
Ja, komm, wir sagen mal 1, weil du hast bestimmt eine gewisse mathematische Begabung.
Naja, wobei doch, ich habe, also jetzt gerade vor kurzem habe ich den Satz des Pythagoras tatsächlich mal bei einer alltäglichen Frage angewendet. Also
hilf mir kurz. A² plus B² gleich C².
Genau.
Ach, das ist der Satz des Pythagoras.
Da muss ich irgendwie wissen, wie hoch was ist. Also ich will jetzt nicht zu viel verraten, warum es da geht. Und dann war halt irgendwie so eine Rautenform und da musste ich das irgendwie ausrechnen. Und da ist mir das eingefallen. Aber also sagen wir mal, ich gebe mal eine 1. Ja?
Also okay, also jetzt nochmal. Okay, du musst es nicht verraten, aber du hast was gebaut?
Genau. Ja, so ungefähr. Es ging nicht ums Bauen, sondern es ging ich muss was entwerfen gerade.
Ja.
so zeichnerisch und es musste eine bestimmte Höhe haben und die musste ich mir eben ausrechnen.
Und was ist dann, was besagt dann A² plus B² gleich C².
Nee, ich will mir einen Stempel anfertigen lassen und der ist aber in einer Rautenform und ich musste jetzt rausfinden, okay, das darf nur eine bestimmte Höhe haben, wie groß muss jetzt das Quadrat sein, weißt du? Also wie. Und das konnte ich mir jetzt mit dem Satz des Pythagoras einfach ausrechnen.
Dann machen wir mal eine 2. Wir machen eine 2. Ja. Das ist so geil. Ich sag hier gerade mal meinem technischen Assistenten, der hier die Sachen einträgt. Können wir das nochmal verändern? Eine 2. Das ist eine 2, der Satz Pythagoras.
Ich glaube, das ist das erste und einzige Mal, dass ich überhaupt jemals irgendwas aus der Schule angewendet habe. Nein, also.
Ja. Ist leider wirklich so, gell?
Stimmt nicht ganz. Ich hab gerade kürzlich mein großes Latinum anwenden können.
Latein ist natürlich echt geil. Bei welcher Gelegenheit hast du es angewendet?
Ich habe einen Römer gespielt in einer Serie.
In Ghost.
Ja, genau, in Ghost. Und da musste der ja immer irgendwie lateinische Floskeln klopfen. Und da habe ich mir halt dann irgendwie die ganze Zeit irgendwas ausgedacht oder rausgesucht. Und da half mir das so ein bisschen. Ich habe dann gedacht, ja gut, okay, dann war es wenigstens für eine Sache gut.
Wir reden gleich noch über Ghost. Jetzt erstmal nächste Frage. Bei Konflikten kann ich gut zwischen Personen vermitteln.
Oh. Zwischen Personen. Ja, also ich will es noch nicht zu sehr loben, aber da würde ich mir auch mal eine 3 geben. Ich glaube, das kann ich ganz gut, ja.
Und jetzt letzte Frage. Am liebsten arbeite ich nach genauen Vorgaben.
Das ist natürlich jetzt ein bisschen eine tricky Frage, weil zum Beispiel beim Parodieren sind die Vorgaben ja, genauer kann es ja nicht sein.
Genau.
Ne? Also da ist ja alles vorgegeben, wie ich sitze, wie ich spreche, wie ich meinen Mund bewege und so, was ich sage. Und da ist es natürlich irgendwie auch genau der Reiz, dass man sich so anhand dieses Korsetts dann irgendwie freispielt. Aber es ist so, grundsätzlich bin ich, glaube ich, jemand, kann ich sehr schlecht mit so Vorgaben arbeiten. Also deswegen sage ich jetzt mal, 1.
Eine 1, okay. So, jetzt rechnet die Maschine.
Was kann denn da jetzt bei rauskommen? Dass ich völlig berufsungeeignet bin für alles.
Es rechnet noch, das Rädchen dreht sich. Und hier, aber stimmt das, während wir beide jetzt auf das Ergebnis warten, damit du weißt, auf was du jetzt demnächst umschulst, stimmt das, dass du ab und zu wirklich mit dem Gedanken spielst, mal was ganz anderes zu machen?
Ich spiele nicht nur damit, ich bin gerade tatsächlich dabei, also jetzt ganz was, das klingt so, als würde ich das Alte komplett aufgeben wollen, aber ich bin gerade auf ganz neuen Wegen unterwegs, das stimmt, ja. Also ich mache gerade was Neues und versuche mich gerade in eine komplett neue Richtung auszuprobieren, das stimmt, ja. Aber das wird niemals dabei rauskommen, das würde mich jetzt echt wundern, was dabei rauskommt.
Ja, das stell dir mal vor, das wäre jetzt genau der Treffer, aber ich gehe davon aus, du kannst noch nicht darüber reden, in welche Richtung.
Ja, ich kann darüber reden, aber soll ich es jetzt verraten oder... Oder sollen wir warten, was diese komische Maschine ausrechnet?
Nee, ja doch, doch, sag mal was. Wir warten noch kurz, weil das wird ja... Okay, also pass auf, ich sehe hier schon. Also, Gestalter für visuelles Marketing wären 97% und oder Fotograf.
Okay, ist nicht so schlecht. Ist nicht so schlecht. Also das mit dem Satz des Pythagoras, das hatte tatsächlich was mit Marketing und Gestaltung zu tun, weil da ging es darum, dass ich eine Etikette für unseren Weine
Ja, siehst du, ich sehe dich doch schon als Winzer demnächst.
Ja, aber das ist eigentlich nicht das, was ich meine. Also das mache ich auch super gerne und so. Das würde ich aber doch dann eher so ein bisschen als Hobby beschreiben. Nee, ich male gerade ganz viel. Also ich will eigentlich gerne mehr Kunst machen und ich komme ja so aus, ich wollte eigentlich immer Kunst studieren. Und das war früher so voll mein Ding, zu zeichnen und zu malen und so. Komme ja auch aus so einem Haushalt und dann irgendwie kam die Schauspielschule dazwischen und dann habe ich das so ein bisschen aus dem Blick verloren und jetzt.
Ja, diese ganze Schauspielerei hat dir deinen Beruf versaut.
Nee, gar nicht. Ich meine, es ist natürlich super, dass ich das, dass man das jetzt so, ich hänge das jetzt so hinten dran. Ja, ich habe mir so gesagt, jetzt warum eigentlich nicht? Mhm. Und jetzt male ich gerade. Letztes Jahr auch mal eine Ausstellung gemacht und so.
Ich habe das gesehen und zwar richtig großformatige, beachtliche, große, tolle Arbeiten. Also,
ja, also du, ich bin, genau, also danke dir erstmal für toll. Also ich bin da selber noch, also wie du natürlich dir denken kannst, immer noch nicht zufrieden. Nein, aber es ist klar, ich bin da jetzt, ich habe da jetzt praktisch mit angefangen, ne? Und es macht mir aber total Spaß und ich merke, dass es einen richtigen Sog hat und dass ich da unbedingt mehr machen will und auch machen werde. Und jetzt mal gucken, ob ich da irgendwie in diese Kunstwelt so ein bisschen reinkomme. Aber ich erstmal mache ich es natürlich auch für mich und weil da was raus muss irgendwie.
Ja.
Und mal gucken, ja.
Und jetzt, wo malst du? Weil das kann man jetzt natürlich alles nicht zu Hause im zwischen Kinderzimmer und Badezimmer irgendwie machen.
Hier
sondern
im
du hast
Motel One jetzt.
Die haben ja auch oft so häusliche Bilder, die man gut übermalen könnte.
Stimmt,
nee, aber
ja.
Hast du dir ein Atelier gemietet in den Weinbergen, irgendwo im Grünen? Oh Gott, da steht
also ich habe ein Atelier,
vor.
Aber ich muss jetzt gerade, also ich habe mein altes Atelier im November aufgeben müssen und habe mir jetzt ein neues gesucht. Das kann ich aber, glaube ich, erst nächsten Monat oder so beziehen. Das ist so eine alte, ehemalige Autowerkstatt. Also es ist schon sehr geil, aber leider muss ich noch ein bisschen warten, bis ich rein kann. Das ist aber nicht jetzt so, also ich meine, Freiburg ist ja sowieso so ein bisschen von den Bergen eingebettet. Also, aber es ist jetzt nicht total in der Natur drin. Es ist schon, also es ist von unserer Wohnung 5 Minuten entfernt. Das ist super
cool. Oh Gott,
cool.
Ist das toll. Und dann würdest du dir auch vorstellen, einen wirklichen, also was ich mir ja immer toll vorstelle, ist einfach zu sagen, ich gehe morgens zur Arbeit. Also man geht dann wirklich dahin und ist dann den ganzen Tag im Atelier und macht das auch, wie soll ich sagen, mit einer gewissen Disziplin. Du bist ja auch nicht der Typ, der bis um 12:30 im Bett liegt, weil er zu betrunken ist und nicht aufstehen kann und so, sondern du bist ja schon jemand, der wahrscheinlich auch Struktur mag.
Ja, also ich würde schon gerne auch mal länger im Bett liegen, aber das geht sowieso nicht. Ne? Nee. Man muss ja morgens irgendwie aufstehen und Frühstück machen und alles. Aber ich hab da wirklich so den Drang auch. Also mich zieht es dahin und entweder weil man unzufrieden ist und denkt so, ich muss da jetzt irgendwie muss wieder an das Bild ran oder weil man total inspiriert ist oder so.
Ja.
Aber das ist dann tatsächlich schon so, dass ich dann jeden Tag, also wenn ich jetzt kein anderes Projekt mache, ja, wenn ich mir die Zeit dafür nehme, dass ich dann da morgens hingehe und da arbeite, ja, und dann schon auch mehrere Stunden.
Kannst du sagen, was dich inspiriert? Also gibt es, weil als bildender Künstler, sag ich mal, muss man ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob kommt das alles aus, ich kann es schwer beschreiben, weil ich bin überhaupt nicht kreativ veranlagt. Also es ist eine Katastrophe. Ich male nur ganz konkrete Sachen, Haus, ein Baum, Auto und Gartenzaun, das ist ganz schlimm. Also es ist wirklich ein Psychogramm auch, was ich da abliefere, was bedrückend ist. Aber so seinen Gefühlen dann so freien Lauf lassen und auch die Inspiration so einfließen lassen und so, das ist ja, ich finde das wahnsinnig schwer.
Ja, also es ist bei mir, ich versuche mir nicht irgendein Thema zu nehmen oder so. Also ich möchte einfach möglichst frei erstmal werden im Malen. Also das heißt, ich möchte jetzt nicht irgendwie versuchen, ein konkretes Bild herzustellen, sondern es ist ein bisschen wie bei so einem Impro-Ding, ne? Ich mal drauf los und dann schaue ich, was, dann ist praktisch jeder Pinselstrich eine Reaktion auf das, was davor war. Und dann arbeitet man sich da irgendwie so vorwärts und irgendwann hat man vielleicht mal das Gefühl, so das Bild ist jetzt fertig oder man hat jetzt nicht den Impuls, noch weiterzumachen und dann lässt man es halt so. Und ansonsten ist es halt ist so ein Prozess, ne? Aber es ist nicht, also da entstehen schon auch figürliche Sachen und es hat dann manchmal schon auch, manchmal entsteht auch was Konkretes oder manchmal entsteht, habe ich auch eine Idee vorher.
Ja.
So, keine Ahnung, irgendwas aus der Natur, irgendwelche.
Auch mal ein bisschen
oder ein
Sex
Foto
vielleicht, weil
oder
ich
so.
Habe doch ein paar Sachen von dir gesehen, auch mal, als du ein bisschen nur so, wie so karikaturartige Sachen gemacht hast und so. Da war schon häufiger auch mal Sex das Thema.
Ja, stimmt. Also sowas kommt häufiger einfach durch, aber auch nicht, weil ich mir das so in erster Linie vornehme.
Sondern weil es einfach
so,
durch, weil
genau,
sich durch
dann doch wieder durchsetzt.
Den Weg einfach bahnt
ja,
nach draußen.
Ein bisschen ist das so. Oder weil ich so ein bisschen was Figürliches mache und dann, klar, also sind es dann auch manchmal so ein bisschen Andeutung von Akten oder so, aber es ist jetzt nicht so, dass ich damit jetzt irgendwie eine große Message verbinde oder so.
Ja.
Also ich versuche mich tatsächlich erstmal total frei zu malen und dann gucke ich, wie das dann so weitergeht, ja.
Und dann ist jetzt das, hast du da, dieses Finanzielle hast du natürlich nicht im Blick, gell?
Naja, es wäre cool, wenn man davon dann, ja, auch, wenn man was verkaufen könnte, weil ich vor allem, ich meine,
40.000 aufwärts, würde ich mal sagen, ja, sehe ich das. Das sind ja große ganz, Formate.
Es sind halt echt große Dinge. Und vor allem, jetzt habe ich für diese Ausstellung letztes Jahr da irgendwie knapp 50 Stück gemalt. irgendwie wie ein Bekloppter in einem halben Jahr habe ich da Dinger gemalt. Und jetzt stehen die halt, die steht ja auch überall rum, weißt du?
Ja, ist, und deine Freundin, du, wäre schön, wenn du mal vielleicht das ein oder andere verkaufst. Nein, das sind wie meine Kinder. Ich möchte sie nicht verkaufen. Du,
nee, das habe ich
schon
zum
verkaufen,
Glück
oder?
Ja, gleich wird sie sofort verkaufen. Also es ist auch schon die Absicht, die zu verkaufen. Aber jetzt wichtiger ist mir erstmal, dass ich natürlich überhaupt auch so zu einem gewisses Level komme, dass ich selber so auch mich mehr traue, vielleicht damit rauszugehen. Also es ist natürlich noch alles sehr jungfräulich bei mir so. Ich bin ja kompletter Autodidakt. Ich habe früher total viel gemalt. Meine Mutter hatte ein Atelier in ihrem Keller und da habe ich das so ein bisschen gelernt. Dann habe ich auch viel so Karikaturen gezeichnet und sowas.
Ich weiß, also du kamst eher aus der Richtung.
Genau, und jetzt irgendwie brauche ich schon auch die Farbe und das Expressive und
Gott,
so.
Ich sehe dich doch vor mir, wie du da mit dem dicken Pinsel das auch an die Wand wirfst. Oder was.
Ja,
das ist schon toll. Also wenn man das kann, ich wüsste überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Also ich wüsste nichts mit mir anzufangen, wenn ich da so ein... Aber letztens, ich war mal bei Jonas Burgert letztens im Atelier. Der hat ein, ich glaube, 600 Quadratmeter große Hallen nebeneinander.
Krass,
und
ne?
Und der malt ja teilweise so, also da hingen Bilder, die waren irgendwie 8x12 Meter oder so. Und dann aber auch andere Sachen. Und hat er so einen Rollwagen, der war so 2,5 Quadratmeter groß. Weißt du, so ein Rolltisch. Und da waren alle Farben unserer Welt so ungefähr, waren da drauf, auf den Paletten und dann überall so Pinsel und alles irgendwie natürlich benutzt, aber dann trotzdem gereinigt, weil da geht's bei mir schon mal los. Ich könnte gar nicht Künstler werden, weil ich würde jedes Mal vergessen, die Farbe auszuwaschen aus dem Pinsel und müsste jeden Tag neue Pinsel erstmal kaufen.
Ja, das ist tatsächlich auch so, der lästigste Teil ist dann immer das Saubermachen, ja, das stimmt.
Ja, aber ich male auch zum Beispiel deswegen. Aber dazu hast du bald eine Assistentin. Das machst du doch nicht selber. Entschuldige bitte. Wir bauen dich jetzt hier auf. Wir machen eine Riesenkampagne. Max Giermann, du malst nackt in Freiburg mit Wein und so. Weißt du, das muss alles so was Fleischiges kriegen.
Ja, ja,
irgendwie.
Ja, das ist auch so sehr fleischig, das kann man
ja
sagen.
Ja, sehr fleischig.
Ja. Ja, und wenn ich das neue Atelier habe, dann kann ich da auch irgendwie, da kann ich auch sogar drin ausstellen oder auch, keine Ahnung, mal irgendwie ein Wein-Event oder sowas machen. Also da freue ich mich echt sehr drauf.
Ja.
Und das ist halt gerade so, das ist so mein, also ich würde es halt nicht Hobby nennen, weil ich da schon Ambitionen ein bisschen habe, ja, und so. Aber mal gucken,
aber
wo da die Reise
jetzt
hingeht.
Sagst, also Wein-Event mit Atelier und so, das klingt mir so nach Sonntagnachmittag Kolpinghaus, weißt du? Da muss mehr Sex rein.
Ja, hast recht.
Hör auf mich. Mehr Sex. Du musst auch verwirrter wirken. Du bist viel zu geordnet.
Ja,
es muss
recht.
Ein bisschen mehr offenes Hemd und so. Nicht verlottert und dass es riecht, aber so ein bisschen, weißt du?
Ja, wobei, wenn ich meine Malklamotten anhab, dann glaub mir, das ist verlottert genug.
Okay, gut, in Ordnung. Super, ich komme. Weiß deine Familie, was du da beruflich planst? Wie nimmt dein Umfeld, sage ich jetzt mal vorsichtig gefragt, an deiner Arbeit teil? Ist es so wie bei dir und wie bei uns allen eigentlich, dass das Umfeld kaum Notiz davon nimmt? Also der Günther Jauch erzählt mir immer sehr lustig, mit dem habe ich ja viel zu tun, dass seine Kinder fast erschrocken wegschalten, also weiter, ganz schnell weiterschalten, wenn sie ihren Vater irgendwo sehen. Und auch bei mir zu Hause ist ja wirklich kein Mensch weiß, warum ich jetzt heute nicht da bin und so. Und wenn ich dann abends komme, wird auch nur ganz kurz irgendwie darüber gesprochen, wo warst du, war's gut, so irgendwie. Ist das bei dir auch so oder ist es bei dir ein bisschen anders?
Naja, also meine Frau interessiert sich da, glaube ich, jetzt auch nicht so mega. Also das hat sie irgendwann aufgehört, da meine Sachen zu gucken und so.
Ja, ja.
Wobei die das mit der Kunst schon toll findet. Mein Sohn ist noch zu klein, also dem habe ich jetzt neulich mal den Römer gezeigt, hier aus Ghosts. Ja, und das findet er natürlich ganz toll, weil er natürlich Römer toll findet.
Du
und
machst
dann,
natürlich lauter tolle Sachen, die Kinder
ja, genau,
super finden. Ja.
Dann habe ich in so einem Kinderfilm habe ich einen Mann komplett aus Papier gespielt. Und da haben wir in Österreich gedreht, da habe ich ihn dann mal mit ans Set genommen und das fand er natürlich dann schon auch total aufregend. Ja, also der versteht das auch, was wir da machen, also dass wir da so Videos drehen und das findet er natürlich toll, aber ich würde mal davon ausgehen, dass das später vielleicht dann auch nicht mehr so interessant ist, was Papa macht, ne? Aber ja, und ansonsten so meine Eltern, die fragen immer, ob ich mal wieder im Fernsehen laufe, die finden es natürlich irgendwie ganz schön, wenn sie da ihren Sohn sehen können, aber und die haben natürlich auch, die sind ja auch beide, kommen aus dem Künstlerischen, deswegen haben die da schon, sind die da total offen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass die da ständig nachfragen oder nee, ich mach da so einfach mein Ding halt, ja, hast schon recht, das so richtig.
Aber man ist eigentlich nicht so von großen Fans umgeben irgendwie, gell? Das halte ich eigentlich auch für relativ gesund.
Ja, also Fans weiß ich gar nicht, nee, also eher, Ja, also ich glaube, meine Eltern sind stolz, weil ihre Bekannten das dann immer toll finden, aber ich weiß gar nicht, ob die das so.
Aber das war also jetzt bei mir nicht durchgehend so, weil als ich angefangen habe mit Fernsehen, habe ich jetzt auch viele Formate, sage ich mal, gemacht und auch Shows besucht und auch über Dinge geredet, wo meine Eltern sich gewünscht haben, ich hätte vielleicht auch mein Soziologiestudium zu Ende gemacht.
Ja, das kenne ich aber auch. Ja, ja.
War das bei dir auch? Na, du warst ja immer so anständig. Ich habe ja auch wirklich echt viel, bei mir, also ich habe schon auch mal, auch die Klamotten und so, das war ja schon alles hart an der Grenze.
Ja, na, bei mir ist es halt so, mein Vater zum Beispiel konnte, glaube ich, mit so Comedy einfach nie was anfangen. Und damals, ich habe ja dann nach diesem der Episode in Essen am Theater, habe ich ja erstmal gesagt, ich will Clown werden und bin dann zurück nach Freiburg, weil ich da mit meinem Clownslehrer damals dann arbeiten wollte. Und das fand er logischerweise nicht besonders cool.
Ja, du warst doch schon in Essen am Theater, ja, jetzt eben, gehst du wieder als Clown.
Und dann auch später so mit dem, mein Vater hat immer gesagt, ja, willst du nicht mal irgendwie in einem Theaterort spielen und so. Also den Gefallen habe ich ihm jetzt letztes Jahr mal getan. Ja, ich meine, mein Vater hat mitgespielt. Aber ansonsten.
Du hast im Tatort mitgespielt?
Ja, ja, ich habe jetzt im Tatort. Köln habe ich jetzt vor kurzem, den haben wir vor kurzem gedreht. Der kommt aber erst, das wusste ich auch nicht, dass so lange Wartezeit haben.
Hoffentlich lebst du dann noch. Ja,
nächstes Jahr oder so. Ja, ich hoffe auch, dass ich da auch lebe. Ja, ja, du, also insofern, da gab es schon auch immer so ein bisschen Gegenwind und so, klar. Aber das ist ja auch irgendwie normal.
Ja.
Also jetzt nicht.
Also ich versuche ja auch immer bei meinen Kindern ein bisschen so zu punkten. Also jetzt letztens gestern waren wir im Kino und da haben wir 3 Fragezeichen angeschaut und dann liefst du im Vorprogramm mit Ein Mädchen namens Willow, ne? So heißt das,
genau,
ja.
Genau, so heißt der Film, ja.
So heißt der Film. Und da spielst du ja die Key-Rolle sozusagen. Und dann sagte ich so, das ist der Max Giermann, der kommt morgen zu mir in die Show. Und dann sagten meine Kinder, das interessiert uns nicht. Wirklich so. Und ich kann praktisch mit niemandem mehr punkten. Weißt du? Also noch, wenn es noch mal nicht mal mit dir klappt, wo meine Kinder natürlich die großen LOL-Fans und so sind, dann weiß ich jetzt auch nicht, wen ich da noch auffahren soll als nächstes.
Aber wünschst du dir das, dass du da noch punkten kannst? Also wäre dir das wichtig?
Das wäre schon geil, wenn ich mal sagen könnte, so nebenbei, also egal wer kommt, sage ich immer, den kenne ich, der war letzte Woche bei mir in der Sendung und so. They don't care at all. Jetzt Nina Chuba.
Ja.
Oh, haben wir jetzt gesagt, da bin ich dran und so. Das kam jetzt irgendwie ganz gut an. Aber also so drunter machen sie es auch nicht, sage ich mal. Naja. Aber
da kann man ganz gut ablesen, ob man überhaupt angesagt ist oder nicht.
Ja, voll. I'm not, obviously. Ja. Hast du, du spielst immer tolle Rollen. Also ich, bei Ghost spielst du einen Römer.
Ja.
Durchgehend einen Römer.
Ein Römer. Also das ist Ghost, das ist eine Serie, die eine BBC-Serie, die aus England eigentlich kommt. Mhm. Die wurde jetzt für Deutschland adaptiert und auch ein bisschen angepasst. Und diesen Römer, den gibt's nur in der deutschen Fassung. das ist eine ganz lustige Geschichte. Das ist ein junges Pärchen, sie erbt ein altes Schloss. Und sie wollen da einziehen, aber da leben eben auch ein paar Geister in diesem Schloss. Und durch einen blöden Unfall kann sie als Einzige plötzlich diese Geister sehen. Und die Geister versuchen natürlich, die beiden aus diesem Schloss zu vertreiben.
Ja.
Und das ist ein so ganz lustiges Sitcom mit sehr netten und lieben Kollegen. Und das ist eine ganz launige Geschichte. Und ich spiele halt den Römergeist. Also die Geister, die da in diesem Schloss wohnen, sind aus verschiedenen Epochen.
Fantastisch.
Und genau, und ich bin eben, also es wird auch gar nicht so richtig erklärt. Das wissen auch die Geister selber nicht, warum manche, nachdem sie verstorben sind, sozusagen dort bleiben müssen, wo sie verstorben sind. Sie müssen nicht nur dort an dem Ort bleiben, sondern auch genau so, wie sie verstorben sind. Also wenn man nackt im Bett stirbt, bleibt man halt nackt.
Verstehe. So. Diese Rolle hatten sie dir ursprünglich angeboten, oder?
Ja, genau. Und dann habe ich beim Casting leider nicht bekommen.
Aus Gründen.
Genau. Und ich habe den Römer gespielt und das war lustig. Und ich musste ja den ganzen Tag da irgendwie so diese Rüstung anziehen. Die wurde mir irgendwie gefühlt 12-mal am Tag an- und ausgezogen. Aber also,
du hast ja häufig mit Verkleidung zu tun, egal
stimmt,
ob jetzt bei Switch oder irgendwie. Ich meine, du hast ja die absurdesten Sachen schon gespielt. Aber irgendwie, das liebt man schon, oder? Also solange jetzt nicht ständig irgendwelche Plastikteile ins Gesicht geklebt werden, ist es ja eigentlich toll.
Also ich finde selbst diese Plastikteile toll. Also ich finde einfach das Verwandeln und sich Verkleiden, also für mich war das eigentlich schon immer irgendwie der Hauptreiz an dem sich, also was spielen. Also ob es jetzt im Kindertheater oder früher war oder so, es war immer so dieses in eine Rolle schlüpfen und das mache ich immer noch das ist für mich immer noch das Tollste. Also deswegen alle stöhnen dann immer, wenn sie so lange in der Maske sitzen müssen. Ich finde das immer super. Weil
also wenn ich mir vorstelle, dass da, keine Ahnung, dieser Brandon Fraser oder wie hieß der, der The Whale gespielt hat, weißt du? Da sitzt du ja jeden Morgen, ich meine, ich habe nun mal bei Robert Hotzenplotz mitgespielt und da hat der Armin Rohde als Hotzenplotz ja auch jeden Morgen da die Nase und das Ding und die großporige Haut aufgetupft und ich weiß nicht was und die Perücke und die Zähne und alles. Oh Gott, ey, da sind ja bis um 6 in der Maske und dann bis um 10 Uhr drehfertig. Da ist ja der halbe Tag schon rum.
Ja, ja, also zum Beispiel der Jan van Weide, der bei uns den Neandertaler spielt, der musste auch immer so 2 Stunden früher in die Maske und dann eben dementsprechend früher abgeholt werden und so. Ja. Das ist natürlich dann schon einfach mehr
ich
Arbeit.
Ich muss auch 2 Stunden in die Maske und ich bin danach nicht. Ich brauche wirklich 2 Stunden in der Maske, aber es ist die Haare, vor allem die Haare. Ehrlich gesagt.
Nee, der brauchte sicher länger in der Maske, aber er musste halt 2 Stunden früher hin. Ja, du, also klar, manchmal so, wenn man jetzt so eine Serie dreht und man muss dann jeden Tag so früh raus und da so lang sitzen, ist es natürlich anstrengend. Vor allem, das Schlimmste sind immer so, wenn es draußen heiß ist und du kriegst dann so Haare ins Gesicht geklebt, so Barthaare und so. Oh. Weil die jucken natürlich den ganzen Tag.
Und man darf nicht ran.
Grauenvoll. Ja, nee. Ja.
Aber ich hatte nur mal so Perücken, da muss man ja auch wahnsinnig aufpassen irgendwie. Ja. Und ständig kommt jemand und fummelt an einem. Mich macht auch dieses Gefummel so wahnsinnig.
Weil verstehen Sie Spaß, du hast doch auch schon total krasse Masken und so gehabt, oder?
Ja, ich habe auch wirklich. Also aber die erfreulichste Botschaft, die ich hier überbringen kann, mich auf alt und dick zu schminken, dauert noch länger, als mich auf dünn und schön zu schminken. Also insofern, da sind dann 4 Stunden eingeplant, klar. Und dann und bei mir steht und fällt es wirklich. Du brauchst natürlich diese Prosthetics im Gesicht, sonst geht gar nichts. Also wenn du das nicht hast und was ich mir jetzt letztens gemacht habe für eine Rolle, ich habe mir Tampons, also diese, weißt du, diese Zahnarztsachen, die habe ich mir hier noch so rein, zusätzlich zu den falschen Zähnen. Und das hat wirklich eine Veränderung herbeigeführt.
Das hat auch Marlon Brando auch gemacht bei der Pate.
Ja, der hatte auch hier so Sachen drin. Das ist toll.
Ich weiß jetzt nicht, ob es Tampons waren, aber habe ich auch schon mal gemacht, ja. Weiß jetzt nicht mehr bei welcher Rolle, aber ich hatte so ziemlich alles schon irgendwie.
Schon im Mund. Das können viele über sich im Showgeschäft sagen. Ich weiß nicht, was es war, aber ich hatte ja schon so ziemlich alles im Mund. Ja. Ja,
wir haben so einmal bei, ich weiß, war das bei Martin Schulz oder so, wurden mir so die Augen geliftet. Also so, weißt du, mit so einem Taser-Stripe und so dann hoch. So hochgezogen und das danach auch den ganzen Tag und so. Das ist auch so. Boah, ist unangenehm.
Also mir haben sie einmal jetzt für Adele, ich sollte einmal aussehen wie Adele, was ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht gelungen war.
Ach, cool.
Und ich finde so, Adele wird ja, also, und dann habe ich so gesagt, was machen wir denn da? Und dann sagte mein Visagist, auf jeden Fall mal mit den Tapes das ganze Gesicht nach hinten. Und dann dachte ich mir, entschuldige. Und das hat er mir dann wirklich, der hat mir am Ohr, du weißt ja, ne, am Ohr das gezogen und hier oben, das so nach oben und das hat fantastisch ausgesehen. Und dann wird es einfach ja erschreckend mechanisch mit 2 Gummibändern unter der Perücke einfach hinterm Kopf zusammengeknotet.
Ja, genau.
Und da zieht's dir wirklich mechanisch das gesamte Gesicht nach hinten.
Und muss dann immer nachgespannt werden nach ein paar Stunden so, ne? Weil's
ja,
dann,
und es war aber total angenehm. Und am Abend hat sich das wirklich, es war wirklich lustig, der hat es dann so aufgeschnitten und dann ist mir richtig das Gesicht so wie in so einem schlechten, man hätte es in Slow Motion filmen müssen. Frrr, vorne ist es zusammengezurrt.
Witzig. Wieder. Aber du machst es doch auch gerne, oder?
Ich mache das auch gerne.
Ich finde es total schön, wenn man sich so verwandelt und so.
Und je größer die Verwandlung, desto besser.
Ja, finde ich auch. Und ich liebe, also für mich ist immer das Schönste, wenn meine Mutter dann irgendwie sagt, ich habe dich ja gar nicht erkannt, ja, weil dann weiß ich, das war wirklich eine gute Verwandlung, wenn man mich da nicht mehr drin sehen kann. Aber ja, nee, das mache ich total gerne. Und beim Römer war es jetzt aber ohne Prosthetics, da war es halt nur in Anführungsstrichen diese Rüstung.
Rüstung. Aber bei Mädchen namens Willow, da hast du ordentlich was im Gesicht. Das ist so, das ist interessant. Was ist denn das da in deinem Gesicht? Das ist ja alles so weiß. Sieht schon aus, als wäre das auch nicht unbedingt komfortabel. Ist so hartes Zeug, oder?
Ja, genau. Das ist im Grunde ist es Stoff. Der aber so ein bisschen aussieht wie Papier. Also ich spiele ein Buch eigentlich. Also ich bin das Hexenbuch in dem Film, im Buch. Es gibt ja so eine Kinderbuchvorlage, die auch sehr erfolgreich ist. Und da ist es so, dass das Buch einfach anfängt zu sprechen, glaube ich.
Ja.
Und für den Film hat man sich ja gesagt, naja, ist ja langweilig, ein sprechendes Buch, da muss jetzt schon was passieren. Also wird aus dem Buch, so per CGI, wird halt so ein Mann. Und das bin ich dann. Und der ist halt sozusagen komplett aus Papier. Also mein Kostüm ist aus Papier.
Das ist toll.
Und das haben wir auch mit der Maskenbildnerin, der Janine, zusammen so entwickelt, wie man das machen kann, dass das halt alles so ein bisschen papiermäßig aussieht. Also ich habe so ein Schnurrbart aus Papier.
Ja, das sieht gut aus.
Und das macht halt total Spaß, sowas sich eben auch auszudenken. Also ich bin jetzt auch nicht so ein Typ, der dann einfach nur ans Set kommt und sagt, sowas setzt ihr mir auf, sondern ich will das natürlich mitentwickeln und ausprobieren und rausfinden, was kann man da machen und so. Das macht ja Spaß, ne? Also so eine Figur praktisch zu kreieren. Und das war natürlich schön, ja. Und dann, finde ich, sah das auch wirklich sehr gut aus und ist gut geworden. Und dann, ja, also ich meine, das war gar nicht so aufwendig. War halt bisschen was dran geklebt, so. Aber
hast du schon mal eine Tierrolle gespielt?
Früher im Theater habe ich mal einen Raben gespielt. Das hat auch Spaß gemacht. Da habe ich dann wochenlang Vögel studiert und so.
Ich sehe es voll. Wochenlang gevögelt.
Du verdrehst mir immer die Wörter im Mund. Ja, nee, und sonst Tierrolle? Nee, ich glaube sonst leider nicht. Das fände ich eigentlich auch cool. Würde ich gerne mal machen.
Geht es doch mal an.
Oder man kann sich ja auch für eine normale Rolle so ein Tier als Vorlage nehmen, weißt du? Also um zum Beispiel einen besonderen Gang oder so.
Ja, klar. Hat nicht Til Schweiger erzählt, dass er in der Schauspielschule ein Spaghetti spielen musste? Ja, gell?
Aber warum ist er deine ganze Zeit dabei geblieben?
Geil, dass du es sagst, sonst hätte ich es jetzt gesagt. Und ich glaube, da wäre er noch nicht mal sauer, wenn man das sagen würde. Er ist ja auch sehr erfolgreich als Spaghetti geblieben.
In der Schauspielschule werden einem so einige Dinge gesagt. Ich sollte mal Petersilie spielen zum Beispiel. Mach mal ein bisschen mehr Petersilie.
Ach komm, hör auf, das kann doch nicht sein.
Doch, wirklich. Aber das war auch, der Dozent hat es dann auch nicht zu Ende geführt, die Arbeit.
Okay, ja, gut, in Ordnung. Also, am Ende muss man dann doch mal wieder sagen, es ist doch alles gut gegangen bei dir. Und jetzt erzähl bitte noch mal kurz von deinem Wein. Der heißt Gier, das ist natürlich fantastisch.
Gier, genau, ja.
Der heißt Gier. Und ist das jetzt erst auf dich zugekommen, als du wieder in die Weinanbaugegend gezogen bist? Oder hat dich das schon vorher interessiert?
Ja, das war schon in Köln, also in der Kölner Zeit. Und es war aber sicherlich auch für mich ein Grund, zurückzuziehen, weil ich durch dieses Weinprojekt eben auch diese Heimat und die Natur und so nochmal ganz anders wieder wahrgenommen habe, ne? Wie du vorhin gesagt hast, so früher hat man das irgendwie gar nicht so richtig, da war das halt so da. Und dann bin ich halt immer aufs Weingut gefahren und ist mir klar geworden, wie toll das eigentlich ist, ja. Und was das auch für ein tolles Produkt ist und für eine tolle, was das für eine große, lange Geschichte, was für ein Kulturgut und so. Und habe mich da wirklich so ein bisschen in diese Weinwelt verliebt und habe mich auch sehr mit dem Winzer angefreundet. Und im Endeffekt ist es ja meistens so, dass man Dinge macht, weil man eine gute Zeit dabei hat, ja. Mhm. Und das ist halt mit Thomas, dem Winzer, so. Und ja, deswegen, es ist jetzt kein großes Businessmodell, ja. Also
nee, das ist es ja eigentlich nie, auch wenn es nach außen manchmal so wirkt. Und ich kriege das ja auch mit, dass einem dann immer, ja, jetzt machst du noch das auch noch und so und so. Ja, und dann denke ich mir immer, ja, weil es mir Spaß macht und es weil ja auch toll ist, sich in so eine, wie du sagst, man arbeitet sich ja wirklich in so eine Welt rein und lernt alles ganz neu. Und zum Beispiel, also ich habe meine jahrelang den Wine Award moderiert, ja. Und da habe ich eben immer mit allen Winzern zu tun gehabt. Und da kamen dann tatsächlich auch so italienische Winzer, die in der 16. Generation dieses Gut haben und aus deren Familien sind Päpste. Also in der Familie gab es dann Päpste im 1520 oder irgendwie so, keine Ahnung. Und also das nur nebenbei, aber dann war eben vor allem so toll, dass diese Verbindung aus Landwirtschaft, aus Kunst, sage ich mal, und Genuss, ja, das finde ich ist eigentlich unübertroffen.
Ja, ist ein toller Beruf und irgendwie auch, also die haben es ja gerade alle super schwer, ne, weil der Alkoholkonsum ja auch zu Recht total zurückgeht und so, aber trotzdem, ich finde, da ist auch jetzt so diese neue Generation an WinzerInnen und so, da passiert so viel und es ist so, also ich bin da auch eher so ein dankbarer Zaungast so ein bisschen, ne? Also ich habe ja keine Ahnung, ne? Ich mache das jetzt seit 2 Jahren und natürlich lernt man auch was dazu. Ich durfte jetzt auch 2-mal beim Burda Weintest mit in der Jury sitzen und das ist natürlich großartig, weißt du, mit so tollen Leuten diese tollen Weine zu probieren und mittlerweile kenne ich mich auch schon so ein bisschen besser aus, aber es ist ja noch weit davon entfernt, dass man jetzt irgendwie so sich als Experte oder so bezeichnen könnte, ne? Will ich auch gar nicht, aber es ist halt, wie du sagst, es ist einfach so cool in so eine komplett andere Welt und ich hätte mir das nie, also es war nie so ein Plan, es ist einfach so mehr oder weniger spontan entstanden, diese Idee. Gut, ich bin jetzt eigentlich der erste Promi-Fritze, der jetzt auch einen Wein macht, aber trotzdem, es war so, und mir ging es schon auch darum, dass es was mit meiner Heimat zu tun hat, dass es jetzt nicht irgendein Wein ist und ich versuche das schon auch in gewisser Weise ernst zu nehmen, ne? Also es ist jetzt nicht nur so, dass ich dann nur meinen Namen hergebe.
Nee, also das unterstellt dir, glaube ich, auch keiner.
Nee, genau, sondern ich versuche mich da schon mit auseinanderzusetzen und das, jetzt haben wir zum Beispiel gerade, wir machen auch ein Cremant und da haben wir jetzt gerade vor ein paar Tagen die Dosage gemacht für den neuen Cremant und so. Und das macht dann schon total Spaß.
Ja. Was ist denn die Dosage?
Die Dosage ist, also Cremant muss ja in einer traditionellen Flaschengärung hergestellt werden. Das heißt, der Wein wird in der Flasche vergoren mit der Hefe zusammen. Das heißt, der liegt so lange in der Flasche. Du kennst vielleicht diese Ständer aus Holz, wo die Flaschen so drinstecken.
Ja, klar.
Und die werden dann immer so umgedreht.
Gedreht, ja,
so beim Champagner oder eben. Und das, die Hefe, die da in der Flasche ist, die wird sozusagen in den Flaschenhals gerüttelt, so nennt man das.
Ja.
Und dann ganz am Ende wird der Sekt oder der Champagner, wie auch immer, wird dann in ein Eisbad getaucht. Der Hals wird in ein Eisbad getaucht, sodass sozusagen dieser Hefepfropf, der unten in der Flasche drin ist, der gefriert.
Ja.
Und dann wird der rausgeschossen. Und somit wird die Hefe aus der Flasche entfernt.
Ach, wie geil.
Ja, das nennt man Degorgieren.
Ja.
Und dabei geht jetzt also ein bisschen was aus der Flasche verloren. Und das füllt man nach. Und das füllt man jetzt mit einer Dosage, das nennt sich Dosage. Und damit kann man jetzt, aber was man da reinfüllt, kann man jetzt zum Beispiel nochmal den
Geschmack dann beeinflussen.
Genau, die Süße, den Restzucker. Willst du es ganz trocken haben oder willst du es ein bisschen süßer haben oder Brüt haben oder extra Brüt oder wie auch immer.
Ja.
Oder wir machen zum Beispiel auch einen Rosé-Cremant. Da kommt dann also auch ein bisschen Rotwein mit rein, damit eben die Rosé-Farbe entsteht. Und so. Und das nennt sich Dosage. Das habe ich jetzt ziemlich kompliziert erklärt, aber es geht, glaube ich, nicht.
Nee, gar nicht. Und vor allem, jetzt haben wir alle noch was gelernt.
Ja.
Nee, das ist doch toll, dass man auch, dass ich jetzt demnächst nicht nur unter Comedy-Podcast, sondern auch unter Bildungspodcast zusammen mit Giovanni De Lorenzo und weißt du, und Florian Illis und so in einer Reihe jetzt erscheine. Dank dir.
Ja. Ja.
Ladies and Gentlemen, ich sag's ungern, aber wir sind praktisch am Ende.
Ja, Wahnsinn, wie lange haben wir
jetzt? Unsere Veranstaltung.
Ja, verrückt.
Wir sprechen schon über Stund, mein Schatz.
Wahnsinn.
Ich wollte mich bei dir ganz herzlich bedanken, lieber Max.
Ach du, das war schön. Wann haben wir uns gesehen? Vor anderthalb Jahren oder so letztes Mal?
Ich glaube,
ne?
Wir haben uns wirklich zuletzt... Nein, wir haben ja natürlich für den großen Lebensmittelhändler haben wir natürlich zusammen gedreht, was sehr viel Spaß gemacht hat.
Ja, nur ich hatte ja, kannst dich erinnern, dass ich so krank war und dass meine Stimme komplett weg war?
Ja,
das hatte ich noch nie. Ich musste alles nachsynchronisieren, weil ich hatte echt keine Stimme am Set.
Das stimmt, du hattest einmal, war es so, dass die abgebrochen haben, gesagt haben, oder irgendwie haben wir ein Interview gehabt, haben die gesagt, es macht jetzt keinen Sinn.
Ja, Horrorvorstellung.
Also aber es war
ja
so wirklich toll. Und auch mal toll. Wieder die beiden Enden der Skala der Möglichkeiten zu sehen sozusagen. Wir kommen ans Set, der Max steht schon da, lockert die Hände, ist schon in der Rolle sozusagen, Ding und so.
Als
und
Lauch oder was auch
als
immer.
Als Lauch oder so, hat sich schon in die Rolle des Lauchs seit mehreren Stunden eingefügt. Ich komme ans Set, hallo! So, was spielen wir? Keine
Ahnung. Und ich
Ahnung.
Kann bestätigen, genau so war es.
Keine Ahnung, sowohl von Text als auch vom worum geht's eigentlich, was machen wir in diesem Spot und so. Und dann hast du mir meist erklärt, was wir jetzt machen oder der, wie auch immer, der Aufnahmeleiter. Aber am Ende ist doch dann irgendwie alles ganz gut geworden.
Nein, das ist fand ich auch, hat Spaß gemacht.
Also ich finde, ich würde sehr gerne nochmal mit dir für eine Lebensmittelkette werben.
Da haben wir das jetzt auch gedroppt. Ja,
ja genau, falls nochmal, also wir haben Zeit, der Max hat ja sehr viel Zeit jetzt da, der wohnt in Freiburg und halt ganz ehrlich, der kann sich frei nehmen und ich würde es auch einrichten können, aber das nur nebenbei. Schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank.
Du, bis bald. Tschüss zusammen.
Tja, das war aber wirklich schön. Ja. Du, und man kann sich ja in Rage reden mit dem, gell? So, es wird so, man redet sich einfach warm. Das liebe ich auch ganz besonders. Und so wird es in der nächsten Woche wieder sein. Mhm. Clemens, ich freue mich schon auf den Gast, den du, wer organisiert hier eigentlich immer? Du?
Ich auch irgendwie.
Bist du auch mit dabei, oder?
Ja.
Ein Riesenteam arbeitet hier daran, die besten Künstler Deutschlands zu finden. Und was soll ich euch sagen? Es funktioniert. Nächste Woche kommt wieder einer und ihr seid dann mit dabei. Das hoffe ich zumindest. Bis dann.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de